meine Definition, wann ich meinen Job sehr gut gemacht habe, ist, wenn ihr mich nachher nicht mehr braucht. Ja, zu Beginn waren es immer neue Betriebe, mit denen ich keinen bis wenig Kontakt hatte, aus der Vertriebszeit heraus. Natürlich kannte ich ein paar Betriebe, die hier in NRW oder im Teil Norddeutschlands unterwegs waren. Das ist etwas weniger geworden, weniger Neukontakte, eher Kooperationen, Zusammenarbeiten, Gespräche mit Betrieben, die wiederkommen, die dann die nächsten Schritte machen wollen. Nochmal, am Anfang habe ich fast nur Plankostenrechnungen mit denen gemacht. Heutzutage rufen mich Betriebe an und fragen nach, ob ich mit denen mal über die Kalkulation von einem Angebot gucken kann, um nochmal vielleicht fürs EFB-Blatt was zu optimieren. Also ein bisschen mehr in die Makroebene rein. Ja, also nicht nur das konzeptionelle, strategische Controlling, sondern sukzessive wird es mehr operatives Controlling, weil die Betriebe im laufenden Betrieb halt eben auch überprüft haben wollen, selber überprüfen möchten, mit welchen Tools auch immer, ob das, was sie geplant haben, kurz- bis mittelfristig auch einen Effekt hatte. Wir reden von kurzfristig eigentlich immer, alles, was kurzfristig ist, muss in den nächsten 1, 2, spätestens 3 Jahren messbar sein. Sonst hat es keinen Effekt gehabt. Ob positiv oder negativ, im Ergebnis ist erstmal egal. Das hat sich geändert. Also ich würde erstmal nicht bewertend von besser reden, sondern ich würde erstmal sagen, dass sie tatsächlich so gut wie alle einen Handlungsbedarf meiner, also 8 von 10 Betrieben haben einen Handlungsbedarf bei ihrem Verkaufswert der Stunde. Die Betriebe, wenn wir es durchrechnen, und das ist das, was ich meinte, dass kompensatorisch die energetische Kostensenkung...
Also Verkaufswert die Stunde, was ist das genau?
Der kalkulatorische Verkaufswert ist das, was eine Stunde meiner Produktivität von allen Mitarbeitenden, die draußen auf der Baustelle sind, im Durchschnitt an Wert hat. Das setzt immer voraus, nicht die Regiearbeit, wo ich nur Stundenlohnarbeiten mache, sondern mit der einen Stunde verkaufe ich meine Materialquote, meine Gerätestunden und gleichzeitig Fremdleistung oder Entsorgung, Pflanzen und so, was man halt an Einzelkosten insgesamt alles hat. Und wenn ich da auf meine Quoten komme, habe ich einen Wert. Mittlerweile bei fast keinem mehr unter 60 Euro. Ja, also eigentlich so gut wie alle Betriebe, die ich jetzt über den letzten Winter bis jetzt gesehen habe, haben die 60 Euro teilweise locker gerissen. Es gibt nichts Unlukrativeres für einen Galabaubetrieb als eine Stunde auf einer Baustelle mit einer Schaufel schaufeln. Es gibt nichts Teureres. Ich verkaufe kein Material, ich habe kein Leistungsgerät, also es sei denn, ich rechne einen Spaten ab, was sehr unrealistisch ist, dass ich dafür Geld bekomme für eine Stunde. Ja, und wenn ich dann sage, ich nehme dafür 65 Euro, dann werde ich mit 65 Euro in der Regel kein Geld verdienen.
Aber was war denn so der größte Fail, den du mal irgendwie aufgedeckt hast? Gibt es da überhaupt einen?
Ja, ja. Ja, gibt es.
Kannst du das sagen? Oder?
Ja, klar. Wir haben ein Liquiditätsproblem und haben von heute auf morgen aufgehört, Material zu verkaufen, damit wir die Materiallieferanten nicht mehr bezahlen müssen. 2-mal erlebt. Ja, so habe ich auch geguckt, Thomas.
Kein Material mehr eingekauft?
Richtig. Wir haben festgestellt, dass wir ein Liquiditätsproblem haben.
Ja.
Auf Bankenseite. Und damit wir weniger Kosten haben, haben wir aufgehört, Material zu verbauen und haben nur noch unseren Pflegetrupp bedient.
Was ist passiert dann?
Geplante Insolvenz bei beiden. Das kann nicht funktionieren. Der größte Fehler, den man machen könnte, wäre es, gerade wenn man frisch am Markt anfängt, sich mit einem niedrigen Preis am Markt etablieren zu wollen.
Da ich diesen Einspiel am Anfang gut finde und es vielleicht in 2 Jahren wieder machen möchte, bräuchte ich von dir eine Einschätzung, was ist die größte Herausforderung in den nächsten 1, 2 Jahren für den Gartenlandschaftsbau?
Die größte Herausforderung in den nächsten 2 Jahren für die Branche? Mhm. Sich in der Abwärtsspirale nicht mitreißen zu lassen.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir haben mal wieder eine jährliche Routine mit reingebracht und haben einen Stammgast mitgenommen.
Ja, jährlich ist ja nicht ganz richtig, war ein Jahr Pause. Aber ja, wir haben einen Stammgast mitgenommen.
Genau, aber das Thema, was wir immer wiederholen wollen, also einmal einen Blick auf die Branche zu werfen, einmal zu gucken, was hat sich vielleicht über die Jahre verändert, welche Einflüsse haben wir, was hat sich bewahrheitet, was hat sich vielleicht doch nicht, was ist doch nicht so passiert, wie man es prognostiziert hat. Es geht um, ja, viel um Zahlen. ZDF-Menschen.
Genau. ZDF-Menschen, nein. Aber genau, es geht ums Zahlen, es geht um einen Blick auf die Branche, wo steht die Branche, welche Herausforderungen sind da zu bewältigen und wer sollte da nicht besser geeignet sein als Alexander Braun, bei uns im Hause für die Zahlenwerkstatt zuständig und ganz viel in der Beratung bei Unternehmen, bei euch auch vielleicht schon gewesen. Genau, und mit ihnen haben wir halt zu den Herausforderungen der Branche befragt, sind so ein bisschen zurückgegangen auf die letzte Folge von 2022, da habe ich gedacht, meine Güte, so lange ist das schon her, ja, ja. Wie man scrollen muss, ne?
Ja.
Bei Spotify.
Ja. Genau, und erstmal rauszufinden, welche Folge ist jetzt nochmal die aktuelle gewesen, das musste ich dann auf der Hinfahrt, aber was ich sehr schön fand tatsächlich, wir haben bisher die anderen Folgen alle online aufgenommen, diesmal waren wir beim Alexander zu Hause, so wie wir jetzt gerade auch das Intro aufnehmen.
Wir sitzen noch hier.
Und Alexander zwinkert uns zu. Genau, und das hört man, glaube ich, auch. Also, dass man sich in die Augen guckt und das Gespräch von der Art und Weise auch ein anderes ist.
Auf jeden Fall. Doch, doch, das ist schon immer, immer schöner, weil einfach sonst auch einiges verloren geht.
Lustiger.
Also. Lustiger. Und es gab sehr guten Kaffee.
Ja.
Leckere Brötchen. Vielen Dank da nochmal an der Stelle an Alexander. Und genau, jetzt wollen wir euch nicht allzu lange von der Folge abhalten, es sei denn, ihr habt noch Lust, am 8. Februar euch für das Kicker-Turnier anzumelden. Findet am 8. Februar statt, nicht so lange warten. Anmeldefrist, wie es, habe ich schon 100 Mal, glaube ich, gesagt hier im Podcast, aber ist Ende des Jahres. Aber jetzt anmelden, jetzt teilnehmen. Wir haben die Bewerbungen noch offen dafür. Heißt, ihr geht auf den Link unten in den Shownotes, klickt einmal drauf, tragt eure Firma an, wie viele Leute ihr kommt. Und dann werden wir Anfang des Jahres auswählen, wer von den zahlreichen Bewerbern kommen darf.
Genau. Genau. Und eine andere Werbung würde ich auch gerne machen an der Stelle. Also das könnt ihr in den Shownotes sehen oder einfach in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben. Zahlenwerkstatt Dataflor.
Oh ja.
Weil da
oh
könnt
ja.
ihr auch den Alexander entweder mal persönlich buchen für ein kostenfreies Erstgespräch oder aber in der Arbeitsgruppe Plankosten auch dran teilnehmen, das immer jährlich auch wiederholen.
Ja, plus Alexander hat zahlreiche Videos aufgenommen. Mhm. Das
Playlist, ja.
Kostenfreies Wissen. Einfach mal abrufen und ja, wirklich empfehlenswert. Ich habe es mir alle angeschaut, ist echt sehr, sehr gut geworden.
Genau. In dem Sinne?
Viel Spaß beim Zuhören.
Sehr leckerer Kaffee.
Freut mich.
Also, man könnte behaupten, ich habe deswegen zugesehen, dass wir das hier vor Ort aufnehmen. Leckeren Kaffee. Kaffee.
Das ist eine Art Taktik.
Also mir hat letztens jemand gesagt, komm mal vorbei, bei mir gibt es eh den besten Kaffee aus Essen. Ich glaube, den Kampf verliert er.
Ich weiß nicht, ob es der beste Kaffee ist, aber für manche ist es Wein und für unseren Haushalt ist es halt Kaffee. Kaffee ist das komplexeste Lebensmittel der Welt. Es gibt kein Lebensmittel der Welt, was so viele verschiedene Aromen beinhalten kann wie Kaffee.
Okay, hätte ich jetzt gegengewettet mit Whisky.
Nein. Es kommt auf die gesamte Produktionskette an, vom Erntezeitpunkt, wie er gewachsen ist, wie er fermentiert wird, wie er getrocknet wird, bis hin zur Weiterverarbeitung, Röstung, wo es wieder tausend verschiedene Philosophien gibt, bis hin zur Extraktion, also Brühvorgang, wo du auch wieder ganz viele verschiedene Methodiken hast, wie du es tun kannst. Es ist anerkannt das komplizierteste Lebensmittel in der Produktion, wenn man ein gutes Endprodukt nachher haben möchte, vom ersten Schritt bis zum letzten. Nicht ohne Grund gibt es Weltmeisterschaften dafür, wo Menschen bis zu 120 verschiedene Aromen rausschmecken, ob das jetzt nur floral ist oder welche Floralität enthalten ist.
Aber Floralität hört sich ja erstmal gut an, da kommen wir ja schon wieder zur grünen Branche. Ne?
Grüne Branche, Pflanzen, ja.
Genau, genau. Warum wir hier sind, nicht nur wegen dem Kaffee, also Thomas, nur wegen dem Kaffee. Wir wollen aber auch noch ein bisschen was von dir erfahren heute. In Bezug auf Stand der Branche. Und als wir das letzte Mal uns getroffen haben, ist es, ich war erstaunt, es ist tatsächlich schon 2 Jahre her fast,
ja.
dass wir die Folge aufgenommen haben. Ich musste echt scrollen, bis ich die Folge gefunden habe, weil am Ende der Folge habe ich dich Folgendes gefragt. Wie siehst du das Jahr 23 für die Unternehmen? Was kommt auf die Unternehmen zu? Was sollten die tun? Wie wäre man gut vorbereitet?
Also 2023, und da sind sich eigentlich alle beratenden Menschen irgendwo einig, werden wir wieder anfangen müssen, also nicht wir, sondern die Branche wird wieder anfangen müssen, mit Kunden und Kundinnen über Preise zu verhandeln.
Genau. Ist das eingetreten?
Achso, jetzt sprichst du wieder.
Entschuldigung. Mann.
Definitiv ja. Also wenn man sich anschaut, welche Anteile verschiedene Kunden, Kundinnen, Klientele, Debitoren allgemein in der Branche den gesamten Umsatz machen, dann sind wir bei deutlich mehr als der Hälfte. Ich glaube, BGL, VGL-Statistik waren 57 irgendwas Prozent sind Privatkundinnen und Kunden. Das Problem lässt sich aber ein bisschen weiter eingrenzen. Es ist nicht nur, dass die Kundinnen und Kunden über Preise verhandeln wollen, sondern dass grundsätzlich eine gewisse Zurückhaltung bei Gärten bis 40.000, 50.000 auf einmal spürbar ist. Alles, was darüber hinausgeht, die Betriebe merken das in der Regel nicht unbedingt bei solchen Aufträgen. Aber wenn jemand gerade sein Haus gebaut hat, möchte noch was am Garten machen, hat vielleicht noch 15, 20, 25.000 Euro übrig, dann merkt man da einen höheren, härteren Wettbewerb. Ja.
Ja, gibt es die überhaupt noch? Frage ich mich so. Also klar, Neubauten gehen ja zurück oder zumindest was man so an Neuanmeldungen.
Viele sagen auch, dass sie gar keine Aufträge haben. Das kann ja vielleicht daher rühren, weil sie gar nicht bei diesem Wettbewerb mehr mitmachen.
Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Also warum gesagt wird, wir haben keine Aufträge. Weil egal, mit wem ich zu tun habe, ich glaube, ich hatte jetzt über den gesamten Sommer 24 vielleicht 2, maximal 3 Betriebe, die ich getroffen habe.
Von wie vielen, wenn ich da eingrätschen kann?
Mit denen ich insgesamt Gespräche hatte. Boah, 50, 60, vielleicht waren es auch 70. Müsste ich nachschauen, kann ich dir jetzt tatsächlich aus dem Ärmel nicht genau schütteln.
Vielleicht müssen wir nochmal so ein bisschen, also das war ja 2022, als wir das letzte Mal gesprochen haben, jetzt sind ja 2 Jahre her. Ja. Was ist in den 2 Jahren, deiner Meinung nach, was hat sich verändert am Markt? Also zum einen, klar, was du gerade meinst, man musste mehr mit seinen Kunden über Preise verhandeln.
Ja. Ich glaube nur das Gefühl, was die Branche hat, dass es hier so extrem schlecht geht, spiegeln die Zahlen nicht wider. Also wenn man sich die BGL-Statistiken anguckt oder den Branchenbericht vom Stand, ich glaube April ist er in diesem Jahr, nochmal aktualisiert worden aus der 22er-Version, dann haben wir mehr Betriebe, wir haben mehr Mitarbeitende in der Branche, wir haben einen höheren Umsatz, nominal nicht inflationsbereinigt, aber das war die letzten Jahre eigentlich schon immer so, wenn man die Nominalkurve sich anguckt, und wir haben mehr Auszubildende. Also wenn man schaut, was die letzten 10 Jahre passiert ist, da haben wir, ich glaube vor 10 Jahren hatten wir irgendwie 5.000 oder 6.000 Azubis insgesamt in der Branche. Und jetzt haben wir, ich glaube 9.000 und ein paar zerquetschte, 9.500 oder so, also irgendwo 40-50% Zuwachs, wo man merkt, dass die Branche schon eine gewisse Attraktivität hat.
Entschuldigung, Tobi. Du hast gerade sein iPad fast auf den Boden gehauen.
Das ist ja fast runtergefallen. Ja.
Ich habe da nicht so richtig die Antwort, um ehrlich zu sein, drauf, weil Betriebe regelmäßig in den Erstgesprächen mit mir äußern, ich muss jetzt endlich was tun. Und das finde ich erstmal gut, dass sie einen Handlungsbedarf sehen. Aber wenn man sich dann die Zahlen gemeinschaftlich anschaut, was steht in der SUSA, Summen- und Saldenliste, was steht in den BWAs drin, wie sind die Ergebnisse, dann kann ich das Gefühl am Markt ehrlich gesagt nicht ganz genau nachvollziehen.
Aber es gibt ja schon, finde ich jetzt, also das ist ja mal ein Gefühl, ne, man kriegt das so mit, hört immer wieder was, schon auch mehr Insolvenzen am Markt. Oder ist das nur eine gefühlte Wahrnehmung?
10% mehr, glaube ich, ungefähr als im Jahr 22. Also im 23 hatten wir 110 oder 111 Betriebe, die Insolvenz angemeldet haben. Demgegenüber 22 waren es irgendwie paar 90. Gleichzeitig sind aber mehr Betriebe insgesamt am Markt. Also wir haben welche, die verschwunden sind, aber die Gesamtanzahl der Betriebe ist gestiegen trotzdem in der Zeit. Also die Produktivität ist nicht geschrumpft in der Zeit. Und wenn die Produktivität nicht schrumpft, muss ich ja dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die die Gesamtproduktivität ausmachen, auch an die Schaufel kommen. Wenn die Aufträge nicht da wären, hätten wir konsequenterweise nicht die gleiche Mitarbeitendenanzahl weiterhin, sogar ganz im Gegenteil steigend. Woher das genau kommt, Eine richtige Antwort habe ich nicht darauf.
Ich möchte mal so eine Aussage von dir haben, was sich so auch verändert hat an den ganzen Faktoren, die äußeren Einflüsse, die wir haben. Also einmal hatten wir letztens sehr viel über Energie gesprochen, Energiepreise,
ja,
über irgendwelche Einflüsse daraus, auch für die Kalkulation.
Das hat sich umgedreht mittlerweile wieder.
Ja.
Energetische Kosten waren 22 ein ganz hartes Thema, wo viele mit Kraftstoffpreisen mit 1,30 Euro, 1,40 Euro netto gerechnet haben. Mhm. An der Säule standen aber zeitweise 2,30 Euro, 2,40 Euro für den Diesel. Und da hängen wir momentan wieder bei 1,50 Euro, 1,60 Euro. Vielleicht mal hier ein bisschen, im Süden ist ein bisschen teurer der Sprit, sind wir bei 1,65. Aber brutto, ja, also netto dann nochmal die 19 Mehrwertsteuer raus. Die energetischen Kosten sind deutlich günstiger geworden. Und ich glaube, dass das auch ein Anteil ist, was etwas kompensiert, was für mich die größte Veränderung ist, und das sind die gestiegenen Lohnkosten, die gestiegenen Gehaltskosten. Wenn man heute schaut, als ich angefangen habe mit der Zahlenwerkstatt, habe ich regelmäßig noch Stundenlöhne gesehen von 13 Euro, 14 Euro, ja, jetzt keine Facharbeitenden, keine tarifgebundenen Betriebe. Das sehe ich heutzutage fast gar nicht mehr. Vielleicht nur noch bei ungelernten Helferinnen und Helfern, dass wir da irgendwo so 13, 14 Euro knapp über Mindestlohn sind. Mit 17 Euro holt man Facharbeitende heute ehrlich gesagt auch nicht mehr hinterm Ofen hervor. Da sehe ich regelmäßig eher eine 19 und sehr viel auch die 20 locker an der Stelle halt eben überschreiten.
Gibt es einen Unterschied zwischen Süd und Nord?
Nee, es gibt Unterschiede zwischen Betrieben. Wie die philosophische Einstellung, ich würde es mal philosophische Einstellung nennen, sozialer Natur der Betriebe sich darstellt für mich. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe in der entscheidenden Ebene, geschäftsführenden Ebene, personelle Verantwortungsebene Menschen, die Personal nicht als Personal sehen, sondern als Menschen sehen und ihrem sozialen Verantwortungsgefühl nachkommen, dann haben wir dort Menschen, die in der Regel auch sehr faire Löhne und Gehälter zahlen. Teilweise sogar Bauleitungen haben, die mehr verdienen als die Geschäftsführung.
Was verdient denn so eine Bauleitung im Mittel?
Naja, Mittel ist jetzt wieder schwierig. Ja, da kannst du den Tarifvertrag nehmen. Aber 60.000 Euro, also vereinbart, nicht netto ausgezahlt, sondern brutto, arbeitnehmerseitig, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Und Büromitarbeitende, vielleicht mit nachkalkulatorischer Verantwortung, aber nicht in der Bauleitung tätig, da reden wir auch mittlerweile jenseits der 40.000, 45.000 Euro regelmäßig. Der Rekord, den ich bislang gesehen hatte, der hat die 100.000 Euro gerissen. Also Bauleiter mit 10 Scheinen im Monat.
Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie zu Gehaltsverhandlungen aufrufen.
Kann passieren.
Wie ist denn das Thema Inflation? Das hat sich auch ein bisschen was verändert.
Ist wieder gesunken. 2022 hatten wir, glaube ich, knappe 7%, ich meine 6,9.
Und ja, du sagtest sogar, dass die Tendenz zu zweistelligen Inflationszahlen
war. War damals auch erst prognostiziert, ist aber genau gegenteilig gelaufen. Im Jahr 2023 hatten wir, ich glaube, knapp 6, 5,8, 5,9, irgendwie sowas. Also tatsächlich nochmal ein Prozentpunkt am Ende weniger. Es gab Zeiten, da war es Anfang 2023 noch deutlich höher, aber ist dann Richtung Ende des Jahres deutlich abgeflacht, sodass wir im Mittel halt eben, ich glaube, ungefähr 1% niedriger in der Inflation lagen als in 22 vorher.
Jetzt sagtest du letztes Mal, das ist ein Zitat von einem Basketballspieler genannt, glaube ich. Also es ging darum, gute Leute, die gucken quasi auf die Zahlen, die jetzt sind. Mhm. Großartige Leute gucken auf das, was kommt, quasi. Da, wo der Ball hingeht, war irgendwie das Thema. So, wenn wir jetzt gucken, wo der Ball hingeht, wonach sollte man denn sich am besten ausrichten? Wo gibt es gerade so Fälle, wo man sagt, ey, wo kann ich jetzt richtig großen Unterschied machen in den nächsten 2 Jahren?
Meinst du jetzt Zielgruppe beispielsweise oder Auftrag oder was mache ich mit meinem Betrieb?
Ja, genau. Also einmal geht es natürlich um Anfrage. Mhm. Also, dass ich Projekte, dass ich Aufträge bekomme, aber auch das andere natürlich das Ding Produktivstunden steigern, Mitarbeiter einstellen, Marketing, das andere Prozesse optimieren im Unternehmen.
Also wenn es jetzt grundsätzlich erstmal um Rentabilitäten der Betriebe geht, dann sehe ich die größte Baustelle im öffentlichen Bereich. Weil da gibt es ein brutales Preisdumping. wo Betriebe Ausschreibungen mitmachen, Angebote abgeben mit Preisen drunter, wo man sich fragt, wie geht das? Also wie kann das funktionieren? Ich glaube, dass diese Betriebe viel tatsächlich auf Kante solche Angebote kalkulieren und hoffen, dass sie übers Nachtragsmanagement das machen oder Wertverfall des Unternehmens einfach in Kauf nehmen, abschreibungstechnisch, und sagen, dann leben wir halt von unserer Wertminderung, von dem, was der Betrieb selber besitzt. Wenn ich heute einen Betrieb hätte, konjunktiv, und ich würde einen gründen, ich würde nur Privatkunden machen.
Echt? Okay.
Ja, ich würde nur mit Privatkunden arbeiten. Ich würde keine Gewerbekunden nehmen, ich würde keine industriellen Kunden nehmen, ich würde bei Ausschreibungsgeschäft einfach einen Riesenbogen drumherum machen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, es gibt Betriebe, die sehen das ganz anders, die machen nur im öffentlichen Bereich und sind zufrieden mit 3% Rendite. Bei 3% Rendite würde ich persönlich einen Schlüssel abschließen und mir was anderes suchen. Ist aber nur meine Meinung, weil ich finde, es sollte auch am Ende halt eben was Vernünftiges hängen bleiben. Wenn Mitarbeitergehälter schon bezahlt werden, vielleicht noch irgendwelche Prämien ausgeschüttet wurden, wir gut investieren konnten, sei es in neue Gebäude, sei es in Maschinen, sei es in Fahrzeuge, was auch immer. Und dass am Ende dann halt eben irgendwo noch 8, 10, 12 Punkte übrig bleiben als Mehrwert für das Unternehmen, wo ich sagen kann, damit arbeite ich jetzt in Zukunft wieder für ungeplante Dinge. Oder sei es, dass ich es einfach erstmal übrig habe für vielleicht noch schlechtere Zeiten. Und beim Privatkunden würde ich mir einen Betrieb bauen, konstruieren, marketingtechnisch auslegen, wo ich meine Gärten selber plane. Weil wenn ich Kalkulation verstanden habe, weiß ich, welche Leistungen für mich rentabel sind. Welche für mich nicht nur Spaß machen, für meine Menschen Spaß machen, sondern welche lohnen sich für mich. Ich hatte letztens vor zwei Wochen, unser Marketing einen Artikel von mir online gestellt im Fachwissen. Das Material besorge ich selber. Da geht bei ganz vielen immer sofort die Schnappatmung an. Ja,
ja.
Ja, verständlich. Oder umgekehrt, aber die Eigenleistung. Bei der Eigenleistung ist es dann das Gleiche. Ja, da wird dann gesagt, nein, um Gottes Willen, da fehlen mir die Stunden.
Oh Gott, das fand ich immer schlimm, wenn die Kunden mitgearbeitet haben. Das waren die schlimmsten Baustellen früher.
Ja, vielleicht nicht unbedingt den Sand abziehen lassen, ja, für als Ausgleichsschicht oder so. Aber wenn es darum geht, einfach stumpf 20 Tonnen Schotter hinten mit der Schubkarre durch die Garage reinzufahren. Mega rentable Geschichte.
Okay.
Weil du die Stunde selber nicht aufwenden musst, um das Material zu verkaufen. Du hast die Stunde produktivitätstechnisch nachher übrig, brauchst weniger Stunden auf der Baustelle, hast mehr Deckungsbeitrag durch gleichen Materialaufwand.
Ja, aber wie ist es bei den Arbeiten, wo ich dann wieder mehr Arbeit habe, weil die Leute die Arbeit nicht so gemacht haben, wie ich sie normalerweise mache?
Das ist jetzt für mich von der negativen Sichtweise her, ja, den ganzen Aspekt betrachtet.
Wir haben Erfahrungen gemacht.
Ja.
Du triggerst uns. Ja.
Ja, wir hatten das auch. Bei uns hinten haben wir auch selber abgezogen. Dann ist der Nachbardackel bei mir durch die Sandbettung gerannt, konnten wir die halt neu machen. Natürlich hat das alles Für und Widers. Aber wenn du fragst, wo ich die Zukunft der Branche sehe, das wäre jetzt nur mein Anteil. Und dann würde ich zusehen, dass ich meinen Betrieb so auslege, dass ich, gerade wenn ich im urbanen Raum bin, glaube ich, liegt die Zukunft in der Umgestaltung des innerstädtischen Raumes hin zu Kompensationsflächen beispielsweise, wärmetechnischer Natur, CO2-Bilanzen innerhalb der Stadt. Also ich wohne hier mitten in Essen, mehr urbaner Raum geht, glaube ich, nicht.
Aber dann bin ich ja im öffentlichen, gewerblichen.
Ja, war noch nicht fertig. Es fehlt der Aspekt, dass die ausschreibenden Stellen diesen Aspekt genauso wertschätzen. Ich sage nicht, dass ich das heute schon machen würde, aber ich würde meinen Betrieb so weit vorbereiten, dass wenn ein Startschuss, sei es von der Politik, sei es auf Verbandsebene, lokal, bundesnaturell, woher auch immer, gesagt wird, okay, wir möchten jetzt tatsächlich was tun, dass ich dann vorbereitet bin in dem Moment, um auf diesen Zug aufzuspringen. Ja, momentan ist das noch nicht so. Ich meine, Kompensationsflächen hin oder her. Aber wenn man sich hier so 2, 3 Nachbargärten beispielsweise anguckt, das ist halt immer noch im urbanen Raum auch Standard, wenn wir über Schottergärten beispielsweise reden. Aber in Essen beispielsweise gibt es 2, 3 Betriebe, die sich auf Pflege des urbanen Raums beispielsweise schon spezialisiert haben. Nicht vollends spezialisiert, aber viel Produktivität da reinstecken und damit gutes Geld verdienen, weil sie den Betrieb auf dieses Spezialthema ausgelegt haben. Ich würde das vergleichen wie mit einem Forstbetrieb. Forstbetrieb, den hole ich mir nicht unbedingt, oder ein SKTler, ein Seilklettertechnikbetrieb, ein Baumfellbetrieb. Die haben ein sehr, sehr spezielles Portfolio, was ihre Leistungen sind. Und darauf sind sie erstens spezialisiert und deswegen in der Regel auch sehr gut da drin. Ja, und für mich persönlich würde ich die Zukunft im Umbau des urbanen freien Raums ansehen.
Also doch nicht im Privatgarten?
Temporär, kurz- bis mittelfristig, erstmal im Privatgartenbereich. Mittel- bis langfristig, wir wissen ja, bürokratische Mühlen mahlen immer relativ langsam, und bis da wirklich mal Bewegung reinkommt, haben wir mit Sicherheit eine 2030 vorne stehen. Also Bauchgefühl, ja, keine empirische Statistik oder Ähnliches. Aber wenn ich schaue, wie lange politische Mühlen brauchen, bis sie solche Entwicklungen auf den Weg bringen, habe ich, glaube ich, als Betrieb genug Zeit, genug Vorlauf, um vorbereitet zu sein. Aktuell würde ich meine eigenen Gärten planen und würde eine Marke generieren. Ich habe einige Betriebe kennengelernt, die ich nicht unbedingt als Galabaubetrieb definieren würde, sondern als regionale Marke. Und wenn man es schafft, eine regionale Marke aufzubauen, ich glaube, dann ist man schon ziemlich weit vorne im Galabaubus.
Was zeichnet eine Marke jetzt für dich aus?
Das ist nicht ein einzelner Aspekt. Ich würde mal eine Marke nehmen als bundesweit bekannten Verband. Das sind die Gärtner von Eden. Das ist eine Marke. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen aus Datenschutzgründen und auch Vertrauensbasis. Dass man nicht gefunden wird, weil man beim Verband auf der Seite nachguckt, welche Galabaubetriebe gibt es bei mir im Umkreis, sondern dass man ihn einfach kennt. Weil man die Autos regelmäßig sieht, weil sie vielleicht ungewöhnlich aussehen. Es gab hier eine Marke, die fand ich auftrittstechnisch sehr interessant, das waren die Schrottladies. Die fuhren hier im Ruhrgebiet immer rum. Und hier gibt's halt jeden Tag 3, 5, 8 Schrottis, die hier durchfahren mit der üblichen Dudelmusik.
Das kennt man nur hier.
Mag sein, dass man das...
einmal vorsingen?
Nee, tatsächlich die Melodie
bei uns
nach...
aber auch, ja. Ja, 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 doch. Also aber nur am Wochenende. Also samstags, aber dann auch mal 3 verschiedene. Tatsächlich auch welche aus dem Ruhrgebiet.
Ja, ja. Also ist auch ein sehr lukratives Geschäft, ja, weil man kriegt Materialien geschenkt, die man nachher weiterverkaufen kann mit relativ wenig Aufwand. Das ist gar nicht so das unlukrative Geschäft, was die tätigen. Und die Schrottladies hatten halt eben einfach ein pinkes Auto. Ja, erstmal ungewöhnlich, dass Frauen in dieser Branche tätig sind, weil in der Regel sind es eigentlich fast immer relativ alte Männer, die mit diesen Autos durch die Gegend fahren. Und die Schrottladies waren 2 Mitzwanziger Damen, wo auf den großen Baustellen hier halt eben tatsächlich die Männer dann gewartet haben, dass die Schrottladies vorbeikommen, um den Schrott abzuholen. Und alle haben sich gefreut, wenn die Schrottladies mit ihren pinken Autos mit einer anderen Musik vorgefahren sind.
Ah ja.
Ja, weil die hat man dann schon nämlich 2 Blöcke weiter gehört, weil sie sich anders angehört haben, weil sie anders gewirkt haben, anders ausgesehen haben. Also mein werter Herr Vater hat mal gesagt, wir hatten das auch damals mal in der Vertriebstheorie, angenehm anders als alle anderen. Mhm. Ja, also nicht das so zu tun, wie es alle immer tun, weil wir es gewohnt sind, sondern die Marke dadurch zu definieren, dass sie einen Wiedererkennungswert hat. Und wie ich den für mich definiere, ich glaube, da gibt es keine Blaupause für. Es gibt eine Region, es gibt einen Markt, es gibt eine Zielgruppe, es gibt meinen Betrieb, es gibt meine Menschen. Und was möchte ich? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und wenn ich das schaffe zu platzieren, meine Philosophie, ich habe einen sehr interessanten Kandidaten, der ein Angebot in einer Schatulle schön aufgemacht, was man so aufmachen muss, was beim Angebotsübergabe einen Aspekt hat, wie, ich sag jetzt mal, ein iPhone auspacken oder einen schönen Kopfhörer auspacken, den ich gerade aufhabe. Das hat etwas Haptisches. Und diese Haptik hat dieser Betrieb in die Angebotsabgabe persönlicher Natur vor Ort mit in solche Gespräche reingenommen. Also eine emotionale Haptik, die in dem Moment passiert, wenn ich das Angebot bekomme. Ich bekomme nicht einfach eine Mappe oder ein paar Zettel oder einen Umschlag, sondern ich bekomme eine Schatulle, die ich aufmachen darf, um mich dann zu freuen, dass ich extrem viel Geld ausgeben darf.
Ja, ja.
Eigentlich das psychologisch
ist viel Geld, ja.
Subtil.
Es ist einfach, ja.
Wir haben, beruflich haben wir die Telefone. Mhm. Ja, eigentlich abstrus, dass man heute 2000 Euro für ein Telefon bezahlt. Ja, ja. Aber die Leute stehen Schlange und zelten davor, weil sie die Marke kennen. Es gibt Profis dafür. Es gibt Profis, die Betriebe dabei begleiten können, eine Marke zu werden. Ich bin nicht unbedingt der Fan zu sagen, ich muss mein ganzes Geld jetzt in Social Media reinstecken, auch wenn da heutzutage sehr viel Personal gefunden wird. Mhm. Ja, also die Bubbles dort, die sind recht engmaschig und die Algorithmen multiplizieren sich ja gegenseitig immer wieder. Ich glaube, dass das Kreieren der Marke regional anfängt und wenn man das geschafft hat, kann es auch überregional weitergehen.
Wie lange machst du jetzt die Zahlenwerkstatt? Seit 2021 oder?
Wechsel 2000, ich glaube 2021, ja.
Wie hat sich das, hat sich da was verändert in der Kontaktaufnahme, in den Anforderungen, die die Betriebe haben?
Ja, zu Beginn waren es immer neue Betriebe, mit denen ich keinen bis wenig Kontakt hatte, aus der Vertriebszeit heraus. Natürlich kannte ich ein paar Betriebe, die hier in NRW oder im Teil Norddeutschlands unterwegs waren. Das ist etwas weniger geworden, weniger Neukontakte, eher Kooperationen, Zusammenarbeiten, Gespräche mit Betrieben, die wiederkommen, die dann die nächsten Schritte machen wollen. Nochmal, am Anfang habe ich fast nur Plankostenrechnungen mit denen gemacht. Heutzutage rufen mich Betriebe an und fragen nach, ob ich mit denen mal über die Kalkulation von einem Angebot gucken kann, um nochmal vielleicht fürs EFB-Blatt was zu optimieren. Also ein bisschen mehr in die Makroebene rein. Ja, also nicht nur das konzeptionelle, strategische Controlling, sondern sukzessive wird es mehr operatives Controlling, weil die Betriebe im laufenden Betrieb halt eben auch überprüft haben wollen, selber überprüfen möchten, mit welchen Tools auch immer, ob das, was sie geplant haben, kurz- bis mittelfristig auch einen Effekt hatte. Wir reden von kurzfristig eigentlich immer, alles, was kurzfristig ist, muss in den nächsten ein, zwei, spätestens drei Jahren messbar sein. Sonst hat es keinen Effekt gehabt. Ob positiv oder negativ, im Ergebnis ist erstmal egal. Das hat sich geändert.
Jetzt hatten wir ja eingangs das Zitat bezüglich, jetzt muss man mehr mit dem Kunden kalkulieren. Ist es mehr geworden in Beratung, weil man eine Preissicherheit auch haben möchte?
Du meinst Beratungs...
Also jetzt deine Beratung hier zu den Betrieben, weil die Betriebe sagen, hey, ich muss jetzt mehr mit meinen Kunden kalkulieren, ich möchte aber auch, dass am Ende noch was überbleibt. Wenn auch ich
so jetzt, eine Unsicherheit vielleicht, ne?
Bei aus der Unsicherheit raus, dass da vielleicht die einen oder anderen gesagt haben, so, ich muss jetzt meine Zahlen besser kennenlernen.
Ja. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, was für mich persönlich eigentlich momentan gar nicht so richtig unbedingt zusammenpasst, weil interessanterweise die Betriebe, die bei mir landen, häufig gar keine Probleme haben. Aber sie möchten es trotzdem wissen, ob sie vielleicht doch irgendwo was im Argen haben. Ich habe seltenst mit Betrieben zu tun, die eine echte Schieflage haben. Sehe ich auch nicht unbedingt als mein Spezialgebiet an. Ja, dafür gibt es andere Unternehmensberatungen, die auch Liquiditätsplanung beispielsweise machen oder Strategien für Banken vorbereiten, damit man dann beim nächsten Gespräch mit Bankerin oder Banker vorbereitet ist, weil man doch irgendwo einen Kontokorrentkredit ablösen möchte, weil 12 Punkte halt einfach brutal teuer sind, wenn ich 12 Euro dafür 100 zahle, nur dafür, dass die mir Geld leihen. Das geht günstiger wieder mittlerweile. Häufig ist es tatsächlich so, dass Betriebe denken, ihnen geht es relativ schlecht, aber so richtig schlecht geht es ihnen eigentlich gar nicht.
Das Witzige war, genau in anderen Fall hatten wir letztes Mal auch, dass du sagtest mit den Umfragen, dass die Firmen sich selber immer eine 1 oder eine 2 geben, aber der Branche dann eher schlechtere Noten.
Ja, ja, das ist aber immer noch so.
Ja.
Ich würde nur sagen, dass beide so parallel ein bisschen, also beide Kurven nach unten geschoben sind. Sie denken, der Branche geht es noch schlechter und ihnen aber auch. Aber sowohl die Statistiken des Verbandes geben das nicht wirklich her. Ja, inflationsbereinigt sind wir in einer leichten Schrumpfung. Weil wir haben ein Wachstum gehabt von, ich glaube, 10, niedrig Milliarden auf 10,3 Ende Milliarden. Und wenn man Inflation rausrechnet, fehlen eigentlich 300.000 Euro Umsatz, damit wir pari gewesen wären. Aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dass es der Branche einfach 15 Jahre extrem gut ging und 15 Jahre einfach alles gewachsen ist. Und nicht nur in der Galabaubranche. Und wenn man das mit anderen Handwerksbranchen, Braubranchen vergleicht, ich sehe das persönlich ehrlich gesagt nicht so schwarz.
Aber vielleicht kommt das ja noch, weil das ist ja der Punkt, was ja auch viele sagen, okay, wenn jetzt die Neubauten zurückgehen, weil das ist ja Fakt, dann haben jetzt ja gerade auch, werden ja weniger gebaut, weniger Neubauten entstehen und dann wird es vielleicht ja auch noch kommen.
Ja, wobei tatsächlich der Neubau für die Privatkunden gar nicht der umsatzstärkste Bereich ist, sondern der Umbau. Wenn jemand schon 20, 30 Jahre sein Heim hat und dann irgendwann am Ende sagt, so und jetzt möchte ich gerne meinen Garten auch noch so richtig auf Vordermann bringen. Da werden häufig die großen Summen in die Hand genommen. Es gibt ja, wie gesagt, vom April gibt es, ich habe den jetzt noch nicht so im Detail gelesen, dass ich sagen könnte, ich könnte jetzt eine prozentuale Gewichtung haben, aber im Branchenbericht Stand April 2024 wird das mit Sicherheit auch drinstehen, was so die Größenordnungen sind, ob es Neubau ist oder ob es Umbau ist. Die Kunden, mit denen ich zu tun habe, sind größtenteils im Umbau tätig, nicht im Neubau. Also die Betriebe, die sagen, hey, ich habe hier Aufträge 70.000, 100.000, 150.000, auch da wird über den Preis diskutiert, aber nicht in dem Maße, wie wenn ich 8.000 Euro für die Treppe vorne noch gerade aufbringen kann.
Okay, und wenn jetzt die Firmen sagen, okay, ich habe eigentlich ein schlechtes Gefühl, ist aber gar nicht so gegeben, komm also zu dir, du sprichst mit dem was durch. Welche Hebel werden da aufgedeckt, die noch ja, ziehen können, um besser zu werden?
Also ich würde erstmal nicht bewertend von besser reden, sondern ich würde erstmal sagen, dass sie tatsächlich so gut wie alle einen Handlungsbedarf meiner, also 8 von 10 Betrieben haben einen Handlungsbedarf bei ihrem Verkaufswert der Stunde. Die Betriebe, wenn wir es durchrechnen, und das ist das, was ich meinte, dass kompensatorisch die energetische Kostensenkung.
Also Verkaufswert die Stunde, was ist das genau?
Der kalkulatorische Verkaufswert ist das, was eine Stunde meiner Produktivität von allen Mitarbeitenden, die draußen auf der Baustelle sind, im Durchschnitt an Wert hat. Das setzt immer voraus, nicht die Regiearbeit, wo ich nur Stundenlohnarbeiten mache, sondern mit der einen Stunde verkaufe ich meine Materialquote, meine Gerätestunden und gleichzeitig Fremdleistung oder Entsorgung, Pflanzen und so, was man halt an Einzelkosten insgesamt alles hat. Und wenn ich da auf meine Quoten komme, habe ich einen Wert. Mittlerweile bei fast keinem mehr unter 60 Euro. Ja, also eigentlich so gut wie alle Betriebe, die ich jetzt über den letzten Winter bis jetzt gesehen habe, haben die 60 Euro teilweise locker gerissen.
Okay, ich kenne auch einige Firmen, die schreiben die Angebote allerdings, glaube ich, anders als über die Einheitspreise, sondern dann eher, dass man sagt, okay, ich brauche Material, 10 Tonnen, die Tonne kostet Aufwand, ne? 50 Euro.
Ja.
Mitarbeiter kostet, da schreibt ja keiner 60 Euro hin, oder?
Wo, bei Mitarbeitern?
Ja, also bei, wenn ich jetzt mein Angebot so auflieder, habe ich bei vielen, dass sie sagen, boah, 60 Euro ist ja schon viel.
Nee, das ist aber mittlerweile eigentlich am Markt also etabliert, dass auch für Stundenlohnarbeiten für einen Facharbeiter 60, 62, 65 Euro aufgerufen werden. Für Helfer sind eher so die 50, 55 noch Standard.
Aber über die Einheitspreise, darauf will ich eigentlich hinaus, verstecke ich das ja eigentlich ein bisschen mehr, ne?
Ja, man muss unterscheiden. Also es gibt einen Verkaufswert und es gibt den Wert der Regiestunde, der Verkaufspreis. Der Wert ist erstmal nur eine reine mathematische Größe, den ich berechne. Da steckt keine Entscheidung drin, außer wie ich meinen Betrieb führe. Ja. Wie viel ich für eine Facharbeiterstunde nehme, ist eine Entscheidung. Und den setze ich fest. Und wenn ich sage, in meinem Markt hat mein Markt einen Wert, den er mir gibt, von 62 maximal, dann kann meine kalkulatorische Stunde 68 ergeben. Wenn ich sie nicht bekomme, muss ich für 62 verkaufen, was immer noch günstiger ist, als die Stunde gar nicht zu verkaufen, weil da habe ich gar keine Deckung.
Ja gut, dann muss ich mir aber das ja woanders wieder reinholen.
Richtig,
dann verkaufe
richtig.
Ich und dann muss ich gucken. Maschinen mehr extra und ne?
3% mehr aufs Material oder Pflanzen mit 5% mehr bezuschlagt. Und das ist genau das, was Betriebe häufig als erste Verbesserung ansehen, dass sie die Verhältnismäßigkeit beider Zahlen zueinander besser greifen können und gleichzeitig besser greifen können, dass der Wert der Stunde nur eine Gültigkeit hat, wenn ich mein Material verkaufe. Weil ich sage, ich verkaufe 1 Million Euro Material, 20% Zuschlag, verdiene damit 200.000 Euro, verkaufe ich auf einmal kein Material mehr, fehlen mir diese 200.000 Euro und ich finanziere sie aus dem Gewinn. Das heißt, meine Stunde hätte teurer sein müssen.
Ja.
Es gibt nichts Unlukrativeres für einen Gallabaubetrieb als eine Stunde auf einer Baustelle mit einer Schaufel schaufeln. Es gibt nichts Teureres. Ich verkaufe kein Material, ich habe kein Leistungsgerät, also es sei denn, ich rechne einen Spaten ab, was sehr unrealistisch ist, dass ich dafür Geld bekomme für eine Stunde. Ja, und wenn ich dann sage, ich nehme dafür 65 Euro, dann werde ich mit 65 Euro in der Regel kein Geld verdienen.
Ja gut, aber man verbaut ja immer was. Entweder entsorgst du Boden, baust Schotter ein, Boden ein.
Ja, aber wir waren vorhin bei Eigenleistung beispielsweise. Mhm. Wenn es um Eigenleistung geht, was ich total super finde, sind Abrissarbeiten.
Ja.
Abrissarbeiten der alten Terrasse.
Ja.
Stell Container hin, lass du das selber machen und freu dich darüber, dass du die 2 Tage halt eben keine Arbeit
getätigt. Würdest du dann die Maschinen dem Kunden verleihen? Sag, hier ist ein Mini-Bagger mit Abriss. Oh. Nee, jetzt geht's los.
Also, ich glaube, das würde ich abhängig machen, wen ich auf der anderen Seite habe.
Okay.
Also mir persönlich würde ich ihn vielleicht nicht leihen, wenn ich wäre.
Ich dir auch nicht.
Glaube ich, ja.
Ja, okay.
Weil ich habe einen 3,5er für meinen Abbruch des Gartens geliehen bekommen und habe damit meinen Apfelbaum schräg gestellt. Also deswegen, der leidet heute leider noch darunter. Ich glaube, das kommt auf den Typ an, den ich auf der anderen Seite habe.
Aber rein kalkulatorisch?
Also rein kalkulatorisch, wenn ich dafür Geld bekomme, selbstverständlich. Das ist wie eine Maschinenvermietung.
Ja.
Wenn ich einen Nachbarbetrieb halt eben meinen 6-Tonnen-Bagger leihe, weil der nur einen 3,5er hat, der möchte aber gerne einen 6er haben, möchte aber nicht zu welchem Verleihservice auch immer gehen, finde ich es vollkommen legitim, das als Verleihservice in Anführungsstrichen zu machen.
Ich hatte gerade nur gedacht, also erster Schritt ist ja meistens, ich richte hier eine Baustelle ein. Ich mache mir irgendeine Baustellenzuwegung, eine Straße, vielleicht einen schlechten Container, Vektorcontainer oder was auch immer hin. Ne? Guck, dass ich dann in den Garten komme und würde dann ja erstmal den Kunden, wenn er dann eine Eigenleistung was macht, dass er so weit vorbereiten, dass ich so wenig Aufwand wie möglich habe und der Kunde so viel Arbeit wie möglich für mich abnehmen kann.
Ihr habt das beide gesagt, ihr habt die Erfahrung in dem Job, ja, ausführender Natur. Die Frage ist, wo ist die Grenze?
Ja.
Das ist mir bewusst. Und wenn ich das sage, dann geht es mir ja auch um das Plakatieren des Mechanismus dahinter.
Ja.
Ja, nicht zu sagen, hey, lasst bitte jetzt alle eure Kunden alles auf einmal selber machen und ihr seid nur noch für die fachlich hochqualifizierten Arbeiten notwendig. Steine schneiden können sie bitte selber machen. Ja? Nein, das meine ich damit nicht. Sondern zu überlegen,
kommt
was...
Ein Arm weniger kommt der Kunde wieder, ja.
Ja.
Mit einem Auge weniger. Tut mir leid, ja.
Nee, alles gut, ich habe nur das Bild gerade vorgestellt.
Ja.
Das, tut mir gut, wenn wir rote Pflastersteine haben. Also, das sind so Arbeiten, wo ich sage, es geht nicht um den spezifischen Arbeitsvorgang, wo ich sage, diese Art der Arbeit oder diese Art der Arbeit, sondern Arbeiten, wo ich vielleicht weiß, dass meine Menschen da auch gar nicht so richtig Bock drauf haben.
Aber dann könntest du ja auch versuppen, oder?
Bitte?
Da könnte ich ja auch ein Subunternehmer.
Ja, klar. Ja. Na klar. Natürlich kannst du das versuppen. Also wenn du Fremdleistungen einkaufst, finde ich, ist es nur wichtig, dass du bei der Fremdleistung halt einfach im Hinterkopf behältst, dass du einen Fixkostenfaktor hast. Und wenn du deinen Fixkostenfaktor mit der Fremdleistung nicht voll erreichst, zahlst du einen gewissen Anteil drauf. Ja, das kann man argumentieren, ja, meine Verwaltung hat weniger Aufwand, weil ich auch eben nicht so viel Bauleitung zu tätigen habe, weil es andere für mich übernehmen. Ob ich das jetzt in Stundenbasis mache, versuppt oder als tatsächliche Fremdleistung, sei erstmal dahingestellt.
Wir sind ja gerade bei den verschiedenen Leistungen, die es so gibt. Irgendwie, ne? Wir reden ja gerade darüber, was kann man besser vergeben und so weiter. Wir hatten zuletzt mal eine Folge mit Jens Kuhlmann, auch Unternehmensberater, und da ging es auch viel um die Pflanze. Ja, viel darum, dass er sagte, es gibt einen Zusammenhang oder einen Trend, dass viele Firmen sich mehr auf die Pflanze stützen. Und dass er jetzt so eine Frage in die Runde gestellt, wie hoch der Anteil dann wäre, Anteil Pflanze zum Gesamtmaterialeinkauf. Er sagte, es wäre bei 7%. 7% vom Materialeinkauf, also bei den Kunden, die er betreut im Schnitt. Was siehst du da an der Stelle, wie sollte man darauf reagieren, gerade wenn man dann auch mal Leistung vielleicht vergeben könnte? Also sollte man sich vielleicht mehr dann auf hochwertige Bepflanzung konzentrieren und der Kunde gräbt quasi das Beet um oder wie auch immer?
Also den Anteil von Pflanzen 7 kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich habe die Folge gehört. War eine tolle Folge. Danke an euch drei dafür. Fand ich sehr spannend. Ich kann mir die 7% sehr gut vorstellen. Es gibt Betriebe, die machen so gut wie gar nichts mit Pflanzen. Es gibt auch welche, die machen ein bisschen mehr. Und in der Pflanze steckt halt eben das höchste Potenzial, meiner Meinung nach, für Deckung. Ja, weil da werden Zuschläge 50, 60, teilweise sehe ich 100%, die auf Pflanzen bezuschlagt werden.
Ja.
Bei Gehölzen eher so 50, 60, bei Pflanzen teilweise bis zu 100, wenn es um Staudenbereiche beispielsweise geht. Warum nicht? Eine Staude einzupflanzen, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt als Neunerballen austopfen, Lochbuddeln reinsetzen, ein Hexenwerk. Und da Kunden und Kundinnen mit ins Boot zu holen, jetzt erstmal weg von der Fremdleistung, sondern da wieder zur Eigenleistung zu kommen,
ja,
und zu sagen, hey, ich hole mir die ins Boot und binde die mit ein, um am Ende den Garten hübsch zu machen. Weil Pflanze für mich das letzte i-Tüpfelchen ist, wo ich sage, leider, und das finde ich persönlich sehr schade, wird bei Pflanzen am meisten am Garten gespart. Sei es über die Pflanzendichte, dass wir nur 3 pro Quadratmeter nehmen, obwohl Stachus byzantina vielleicht lieber 10 oder 11 hätte, dann habe ich halt 3-4 Jahre immer wieder Stress mit Wildwuchs und so weiter dazwischen. Das ist was, wo ich sage, da lässt die Branche meiner Meinung nach aktuell noch sehr viel Geld liegen. Hat aber auch damit zu tun, wie ist die Kaufkraft auf der Kundenseite. Weil es ist das Einfachste, woran ich sparen kann am Anfang. Wenn am Ende 50.000 Euro da stehen und da sind 12.000 Euro Pflanzen mit drin, Kundinnen und Kunde wollten aber nur 40 Scheine ausgeben, dann landen wir nachher vielleicht bei 43, aber haben halt nicht mehr 12.000 Euro Pflanzen im Garten eingepflanzt, sondern vielleicht nur 5.000 Euro. Als Fremdleistung, an wen? Also wenn meine eigene Kernkompetenz als Galabaubetrieb doch eigentlich grün ist, zumindest definiere ich so die Branche, ist die grüne Branche für mich. Warum soll ich dann meine Kernkompetenz grün versuppen, wenn ich da das meiste an Deckung holen kann?
Ja, höchstens, wenn ich halt den Mitarbeiterstamm dafür nicht habe, ne?
Für Stauden einzupflanzen?
Für Pflanzenkenntnisse.
Ja, okay, ja. Als Planungsdienstleistung bin ich dabei. Als Planungsdienstleistung, ihr hattet, glaube ich, einen Podcast mit einem, der Zwiebelsortimente beispielsweise macht.
Nee, ja. Wir hatten mal mit Michael Simonsen.
Ja.
Ja, danke.
Stauden durchgeblüht.
Das meine
Staudenhändler.
Ich.
Genau, also mit fertig abgemischten Staudenmischungen, ja. Wo man nicht sagen kann, ey, da ist jetzt Salvia Caradonna drin, sondern das ist eine Mischung.
Ja. Staudenring macht sowas ja ähnlich auch mit seinen Pflanzkonzepten, die wir beispielsweise im Green Expert drin haben. Ja, solche Selektionen. Vernünftige Staudenhandelspartnerbetriebe, die können sowas. Die haben in der Regel die Fachkenntnis, dass wenn ich hingehe mit einem Plan und sage, hier, ich habe hier 180 Quadratmeter Pflanzfläche, die möchte ich gerne bepflanzen und ich die eigene Fachkenntnis für die Planung nicht habe, dann kann ich das abgeben an der Stelle. Aber den Pflanzenverkauf würde ich nicht abgeben.
Ja.
Ich würde mir kooperierende Betriebe suchen, Staudenhändler suchen, ich würde mir eine Baumschule suchen und meine Kunden und Kundinnen wie ein Parkettlegebetrieb in die Holzausstellung schicken, würde ich denen in die Baumschule schicken. Die kriegen die Listenpreise, die bezahlen bei mir, salopp gesagt, die Listenpreise. Ich habe einen EK, der vielleicht 20%, 30%, 50% unterm Listenpreis ist und am Ende habe ich eine Win-Win-Situation. Win-Win-Win-Situation. Baumschule profitiert, mein Betrieb profitiert, Kunde profitiert.
Aber du sagst ja, also wir waren gerade dabei, dass man eine Marke schaffen soll.
Ja.
Dann würde ich doch nicht diese Pflanzplanung abgeben.
Bin ich bei dir?
Ja.
Tobis Frage war, was ist, wenn ich die Kompetenz nicht habe?
Ja, ja, ja.
Ich würde die Kompetenz bei mir aufbauen.
Ja.
Ich würde einen Menschen mir suchen, der Bock auf Pflanzen hat. Ja, und den würde ich so fit machen und womit man auch bei Fortbildung und Profilbildung seiner Mitarbeitenden eigentlich wäre.
Mhm.
Ja, also wo sind die Stärken meiner einzelnen Menschen in den Betrieben? Ich glaube, du hast vorhin gefragt, was sind die Schritte, die die Betriebe eigentlich machen können oder machen sollten oder wo sehe ich das Potenzial?
Ja.
Ich glaube, das größte Potenzial für mehr Produktivität, für mehr Rentabilität am Ende unterm Strich sehe ich in der Fortbildung der Mitarbeitenden. In der Qualifikation, in der Erhöhung der Qualifikation der Mitarbeitenden.
Wie würdest du Fortbildung machen?
Kontinuierlich.
Ja, ich meine, es gibt ja Firmen, die sagen, ihr Mitarbeiter, ihr könnt euch was aussuchen und könnt das beantragen, dann könnt ihr da hinfahren, wenn ich euch ja sage. Dann gibt es Firmen, die planen ein ganzes Konzept und sagen, ey, alle Mitarbeiter kriegen jetzt was, bei uns in-house eine Woche, peng. Dann gibt es vielleicht Unternehmen, die sagen, es gibt immer die Seminare, jedes Jahr das gleiche und da werden alle hingeschickt.
Individualisiert. Wenn jemand keine Lust drauf hat, fortgebildet zu werden, weil derjenige mit dem Status quo seines Jobs, seiner Arbeit, seiner Bezahlung zufrieden ist, würde ich ihn nicht zwingen. Ja, für mich ist es an der Stelle im Personalmanagement eigentlich immer ein gemeinschaftliches. Ja, ich muss auf der anderen Seite einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin haben, die willig ist, auch Fähigkeit besitzt, Lernfähigkeit besitzt. Und ob ich das pauschalisiere, dass ich sage, ich mache eine Teambuilding-Maßnahme, wo alle halt eben 2 Tage lang was auch immer gerade beigebracht bekommen und zusätzlich Zusatzqualifikationen, weil jemand Lust hat, einen SKT-Schein zu machen oder einen Hubsteigerschein oder was auch immer, dann würde ich das individualisiert sehen, genauso wie ich es individuell betrachten würde, ob jemand bei mir einen Job in der Bauleitung kriegen würde oder nicht. Ich würde mir persönlich zum Beispiel in meinem Betrieb keine Bauleitungen immer einkaufen. Ich würde versuchen, meine Mitarbeitenden mir selber aufzubauen aus dem produktiven Bereich, weil die Produktionsprozesse genau kennen. Die wissen in der Regel, wie ihre Teams arbeiten. Was funktioniert dort? Wo sind die gut drin? Wo sind die schlecht drin? Was kann ich als Bauleitung besser vorbereiten? Und alleine jemanden zur Bauleitung fortzubilden, was man da alles an Kursen besuchen kann, ja, also sei es jetzt egal wo, bei welcher Ausbildungsstätte.
Gab es mal, also ich will mal wieder zurückkommen müssen auf die Zahlenwerkstatt tatsächlich. Mhm. Wir hatten ja gerade so, was man machen kann. Was war denn so, jetzt muss ich jetzt natürlich keinen Namen nennen, Datenschutz und Vertrauensverhältnis soll ja auch gegeben sein, um Gottes Willen. Aber was war denn so der größte Fail, den du mal irgendwie aufgedeckt hast? Gibt es da überhaupt einen?
Ja, gibt es.
Kannst du das sagen? Oder?
Ja, klar.
Ob man sich rauspiepen? Das kann ich auch. Nein.
Was kannst du rauspiepen?
Also hier. Nein, erzähl.
Wir haben ein Liquiditätsproblem und haben von heute auf morgen aufgehört, Material zu verkaufen, damit wir die Materiallieferanten nicht mehr bezahlen müssen. Zweimal erlebt. Ja, so habe ich auch geguckt, Thomas.
Kein Material mehr eingekauft.
Richtig. Wir haben festgestellt, dass wir ein Liquiditätsproblem haben.
Ja.
Auf Bankenseite. Und damit wir weniger Kosten haben, haben wir aufgehört, Material zu verbauen und haben nur noch unseren Pflegetrupp bedient.
Achso. Achso, ich dachte gerade hier, die Kunden sollen jetzt ihr Material alles selber einkaufen und
die bauen das nur. Nein, ich habe einfach keine Gärten mehr gebaut. Ich habe nur noch Pflege gemacht.
Ja.
Habe in dem Moment, und das habe ich zweimal gesehen.
Was ist passiert dann?
Geplante Insolvenz bei beiden. Das kann nicht funktionieren.
Ja.
Ich habe eingeplant, wie viel Geld ich mit meinem Material verdiene. Und wenn ich auf einmal ansage, ja, ich verkaufe jetzt kein Material mehr, fehlt mir das Geld noch on top. Und dann habe ich zusätzlich noch meine Stunden in der Pflege zu günstig verkauft,
ja,
weil in der Pflege in der Regel ein niedriger Verkaufswert eingeplant wird.
Ja.
Ich sag mal, 5 Euro im Schnitt, 7 Euro im Schnitt liegt so der Verkaufswert in der Pflege unter dem im Bau.
Weil?
Naja, das Potenzial im Bau ist höher. Ja. Es wird, hat viel mit Wertschätzung zu tun. Pflege, egal ob professionell oder nicht, wird halt nicht hoch wertgeschätzt, überhaupt nicht hoch geschätzt. Auch wenn, ich finde, Baumpflege ist ein hochkomplexes Thema. Du hast
überhaupt Pflege ist ein komplexes, ja, Thema. Ja. Wenn ich jetzt davon weggehe, da sagt ja mein Nachbar mit 16, verdient sein Taschengeld nebenbei, da geht er mit der Heckenschere einmal um die Pflanzen rum. Wenn das jetzt für mich reicht, okay, aber ist ja keine Pflege.
Der Hausmeisterschnitt.
Zum Beispiel, ja.
Wenn das für Kunden und Kundinnen in Ordnung ist und sie damit glücklich sind, bin ich total dafür, sowas zu bedienen. Wenn das in mein Portfolio passt und ich damit leben kann, dass ich einfach zufriedene Kundinnen und Kunden habe.
Ja.
Ja, ich glaube, das hat auch wieder was mit Markenbildung zu tun, ob ich damit assoziiert und verbunden werden möchte.
Ja.
Wie möchte ich am Markt wahrgenommen werden? Möchte ich jemand sein, der Hausmeisterschnitte macht, oder bin ich eigentlich nicht bereit dazu, sondern wenn jemand bei mir einen Baum geschnitten bekommt, dann hat er vernünftig nachher auszusehen und der soll auch fachlich korrekt ausgeführt sein. Denn da kann man, glaube ich, sehr viel falsch machen. Also das weißt du viel besser als ich.
Ja, kann man. Okay.
Was sage ich jetzt?
Ja,
ja. Ja, total. Ja. Wie ist das? Am besten Schnitt sieht man, den man nicht sieht?
Ja.
Sagt man das so?
Ja, also wenn du nicht siehst, dass ein Baum geschnitten wurde, kannst du eigentlich erstmal davon ausgehen, dass mehr richtig gemacht wurde als falsch.
Oder er wurde nicht geschnitten und
oder
gerechnet.
Könnte auch ein Geschäftsmodell sein.
Ja, wachsen lassen.
Ja.
Ich möchte mal gerne als Vorbereitung auf eine Folge, die wir bald machen, mit Berufseinsteigern oder Leute, die gerade in die Selbstständigkeit einsteigen. Einmal gerne dieses Thema, womit fange ich denn an, wenn ich jetzt mit Kalkulation anfange? Weil in den letzten Folgen, die wir mit dir hatten, sagtest du, es geht gar nicht unbedingt darum, wie ich im Dataflow-Business die Vorkalkulation nutze, sondern um andere Dinge.
Du meinst jetzt nicht Berufseinsteiger, sondern Jungunternehmende, ja, die
genau, frisch gegründet sozusagen.
Frisch gegründet jetzt im Galabau.
Überlegen, okay, man hat ja am Anfang wahrscheinlich auch noch nicht so viel und will ja trotzdem eine Kalkulation letztendlich machen und ich habe ja gar nicht die Erfahrung oder gar keine Nachkalkulation, auf die ich zurückgreifen kann in dem Sinne.
Ja, ist planungstechnisch sehr schwierig, weil ich kann das nur über einen Businessplan machen, wo ich sage, was ist meine Planung und wo soll die Reise eigentlich hingehen und in welchem Zeitrahmen plane ich sowas. Ich habe einen interessanten Ansatz dazu von jemandem in Gesprächen gehört, der sagte, der größte Fehler, den man machen könnte, wäre es, gerade wenn man frisch am Markt anfängt, sich mit einem niedrigen Preis am Markt etablieren zu wollen. Und ja, ich kenne das einen Reflex, weil das hört man ständig. Ich habe mit dem Preis angefangen, gerade wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe, 2, 3, 6 Jahre ihren Betrieb. Ja, ich habe schon ein bisschen den Preis angezogen, aber ich bin damals mit 40 Euro am Markt gestartet, damit ich erstmal reinkomme. Die Theorie von dem Menschen war genau umgekehrt, weil damit platziere ich mich am Markt schon markenbildungstechnisch im Preisdumping und nicht in der Preisführerschaftsseite. Fand ich interessant und für mich in letzter Konsequenz eigentlich auch total plausibel, direkt am Anfang hinzugehen und zu sagen, wo will ich hin? Welche Kunden möchte ich eigentlich langfristig machen? Also erstmal gar nicht in dieser kurzfristigen Planung zu denken, sondern schon mittelfristig, langfristig eine Planung aufzustellen. Wo sehe ich meinen Betrieb, wo sehe ich das Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren? Wo will ich eigentlich dann sein? Und ich glaube, jeder gute geschäftsführende Mensch hat eine Art Vision. Zumindest die, die ich kennengelernt habe, die haben eine Art Plan, was sie so für sich in Zukunft gerne hätten, weil sie nicht als Bauleitung vielleicht irgendwo tätig sein möchten, wo sie vielleicht sogar mehr Geld verdienen würden am Anfang, ja, hatten wir vorhin, aber sagen, nein, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte meine eigene Chefin sein, ich möchte gerne einen Betrieb dahin auslegen. Und wenn es, also es soll jetzt bitte keine Eigenwerbung sein, ja, aber ich brauche ein Steuerungsinstrument, um einen Betrieb zu steuern. Und das ist im digitalisierten Zeitalter halt heutzutage Software. Ja, ob das jetzt unsere ist oder ob das andere ist, sei erstmal dahingestellt. Aber ich starte einen Betrieb heutzutage nicht mit schlechter IT. Das konnte ich in den 80ern vielleicht noch machen, in den 90ern noch so ansatzweise, aber seit den 2000ern ist es einfach vorbei. Ja, weil ich mir damit ein ganzen Rattenschwanz an unnötigem bürokratischem Apparat hinten dranhänge, der einfach nicht mehr notwendig ist. Das wäre das Erste, wo ich persönlich investieren würde. Und ich würde gucken, was sind die Gerätschaften, die Maschinen, die für mich täglich auf der Baustelle notwendig sind. Es gibt so den Reflex, gerade in den ersten 3, 5, 10 Jahren sehr viel in Maschinen zu investieren. Und dann habe ich einen 4,5-Tonnen-Bagger oder einen 6-Tonnen-Bagger und der macht im Jahr 100 Stunden. Das ist einfach nicht lukrativ. Also wenn ich die Stunde dann für 150 Euro verkauft kriege, ja, hey, sei dahingestellt, kann ich das gerne machen. Aber die, womit ich meine kurz- bis mittelfristigen Projekte eigentlich immer abgebildet bekomme, abgearbeitet bekomme, den Rest kann ich mieten. Ja, ob jetzt beim Nachbarbetrieb oder bei einem Verleihservice, sei es mal dahingestellt. Und dann kann man auch solche Investitionskosten erstmal relativ gering halten an der Stelle, ja. Fremdkapitalquote immer ein bisschen im Auge behalten. Am Anfang ist schwierig. Ich kann am Anfang schlecht 100.000 Euro in den Betrieb stecken, wenn ich gerade als Galabauer vielleicht irgendwie mich selbstständig machen will. Dann bin ich auf Kapitaldienste angewiesen.
Aber da muss ich wahrscheinlich auch in kleineren Schritten einfach dann meine Kostenberechnung quasi machen, oder? Da muss ich halt wahrscheinlich einfach mal nach dem ersten Quartal mal gucken, nach dem zweiten Quartal, wo die Reise hingeht, oder?
Ich glaube, ich habe es letzte Mal auch gesagt, es gibt für mich nicht den richtigen Zeitpunkt, sondern nur den falschen, es nicht zu tun. Also Planungen zu aktualisieren ist für mich einfach, und das hat sich in den letzten Jahren einfach noch mehr verhärtet, meine Meinung dazu, dass strategische Planung ein kontinuierlicher Prozess sein sollte. Nicht zum Stichtag Ende des Jahres, wir stellen das bei uns immer wieder fest, Ende des Jahres, ob das jetzt Kurt beispielsweise ist oder bei mir, sei es in den PK-Seminaren oder bei ihm oder bei mir in einer persönlichen Beratung, dann haben wir immer so 6 Monate, wo relativ Ebbe ist und 6 Monate, wo die Flut dann kommt. Zieht immer so Richtung Oktober an und Richtung Ostern hört es dann wieder auf und dann ist wieder ruhiger.
Ja, dann wird ja nicht mehr gearbeitet draußen.
Komisch, ja. Also wir arbeiten scheinbar alle nur immer im Winter. Dabei passiert gerade im Sommer am meisten. Ja, weil da kann ich gucken, bin ich bei meiner Materialquote. Ich kann in der Summen- und Saldenliste jeden Monat gucken, wie hoch ist mein Stand, meine BWA mir jetzt anzeigen lassen. Viele Betriebe nehmen heutzutage einfach noch die BWA-Mails von den Steuerberatungen und dann, ja, hast du denn eine BWA? Ja, puh, ja, wann ist denn der letzte Stand? Oh, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ja, also bei einem jungen Betrieb kontinuierlich nachzubessern. Es ist schwierig bei gerade jungen Menschen, die dann so einen Schritt gehen. Das sind so viele Aspekte, die da gleichzeitig auf einen einbrechen. Vorher war man Mitarbeiter in einem Betrieb und hat sich um ein Bauwerk gekümmert, um eine Leistung, die ich erbringen muss. Ich habe ein Leistungsverzeichnis, da steht drin, was meine Arbeit ist. Jetzt habe ich auf einmal ein Themenfeld, das Personalbetreuung, ich muss mich vielleicht um ein Haus kümmern, ich muss mich um einen Hof kümmern, und so weiter und so weiter. Alles, was zur Geschäftsführung noch dazugehört. Ja, also glaube nicht, dass man jetzt den einen Punkt sagen kann, der faktisch am wichtigsten ist. Für mich persönlich wäre es, dass ich ein Ziel mir setze und diese Ziele nicht nur langfristig eben mir stecke, sondern kleine Schritte. Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Und immer von Schritt zu Schritt mit einem Gesamtkonzept, was dahinter steckt. Mhm. Und das kann man gut planen und auch gut kontrollen im operativen Betrieb. Wenn es jetzt darum geht, wie ist der Status quo? Haben wir das erreicht, was wir wollten? Wenn ich sage, ich möchte gerne im ersten Jahr 240.000 Euro Materialdurchsatz haben, dann weiß ich, ich brauche 60.000 Euro zum Quartal. Jetzt kann man im Januar und März sagen, naja, da passiert noch nicht so viel. Dann gucke ich am zweiten Quartal. Aber wenn ich spätestens am zweiten Quartal merke, ey, das ist also die 240, die schaffen wir dieses Jahr nicht, dann muss ich eine Stellschraube drehen. Das ist etwas, was bei jungen Menschen zu Überforderung führen kann, glaube ich.
Wobei die eigentlich einen Vorteil haben, ne? Weil die Prozesse ja alle neu sind.
Ja, total.
Also ich glaube, manchmal ist es schwieriger, als gewachsenes Unternehmen Prozesse zu ändern, weil natürlich viele Mitarbeiter mitnehmen muss und so weiter, als vielleicht einfach mal neu zu machen.
Ja, aber Veränderung ist immer schwieriger als, ja. Also für alle ist immer Veränderung ist in der Natur auch immer schwieriger, als mit dem erstmal weiterzumachen, was man hat.
Ja, interessanterweise bis zu einem gewissen Grad. Wenn man einmal abreißt und wieder komplett neu macht, ja, Lava neu und so weiter, ja, einmal ja. Komplett verbrannte Erde und dann kommt die Pflanzenwelt wieder neu, ist tatsächlich die Renaturierung von Grund auf einfacher als in einem Forst den Bestand umzubauen.
Okay, ja, da haben wir auf jeden Fall was mitgenommen. Ich wollte auf jeden Fall noch eine Frage, ist mir gerade noch so gekommen, weil ich höre hin und wieder mal von Kunden, auch hier natürlich ohne Namen zu nennen, als ich noch 10 Mitarbeiter weniger hatte, habe ich mehr Geld verdient.
Ah ja.
Gibt das deine, kannst du das bestätigen, diese Aussage?
Ich glaube, das ist so ein Spruch, der im Galabau-Kalender steht, den man so abreißen kann.
Wir müssen mal so ein Mythen des Galabaus eine Folge vielleicht mal machen.
Ja, aber der Kalender ist eine gute Idee,
Tobi. Also ich finde tatsächlich, so ein Kalender fände ich mal ganz spannend, ja, wo man die 365 oder von mir aus auch 52 Wochen hätte, wo die 52 Mythen des Galabaus drinstecken.
Ja, aber das müssen wir uns jetzt sichern lassen, sonst kommt da nächste Woche einer und ums Eck. Genau, also.
Ja, kenne ich den Spruch.
Und kannst du das zahlentechnisch irgendwie?
Manchmal ja, manchmal nein.
Okay.
Bei denen, die am meisten das, also die es am lautesten sagen, meistens nicht.
Okay, na gut.
Also tatsächlich Selbstbild und Fremdwahrnehmung hat zu dieser Frage einen oder auf diese Frage einen enormen Einfluss. Weil es wieder die Frage ist, ist das, was ich von meinem Betrieb eigentlich gerade gefühlstechnisch empfange, tatsächlich das, was faktisch als schwarze Zahl auf einem Stück Papier steht oder digital in der FIBU steht? Ich glaube, da wird was vermischt, nämlich wie viel Arbeit habe ich? Und viele, die noch 10 Leute weniger hatten, hatten dann auch für 10 Leute weniger Arbeit. Und dann fühlt es sich so an, als wenn es nicht mehr lukrativ ist, weil ich mehr Arbeit habe. Weil sie Arbeiten nicht delegiert haben. Weil sie die Arbeit konsequent immer weitermachen. Weil sie nicht Arbeiten abgeben wollen oder können. Es gibt beides. Ich habe Menschen kennengelernt, die wollen einfach nicht abtreten. Häufig Generationenwechsel. Menschen, die nicht in der Lage sind, loszulassen. Hat die junge Generation, die den Betrieb übernehmen will, häufig ein Problem. Wo du sagtest, Veränderung ist häufig schwierig. Ja? Also du, Thomas, sagtest, Veränderung ist häufig schwierig.
Ja, ist bei den Mitarbeitern ja oft so, ne? Also machen wir, haben wir immer so gemacht, machen wir weiter.
Das haben wir schon immer so gemacht und das schon immer gut gegangen.
Genau, aber es bringt uns dann nicht weiter. Fürs Bild gut, ne? Also man hat ein Ziel, man hat eine Vision und macht sich Schritt für Schritt da so einen Plan an der Geschichte. Und bei dem anderen, was gibt es denn noch für Mythen? Gut, ich glaube, das lagern wir mal.
Das lagern wir mal.
Die ist gut mit dem Wochenkalender. Abreißkalender mit, ja.
Genau. Vielleicht noch
kann ich da Sprüche zu beitragen?
Ja.
Können wir dann gerne machen.
Sind wahrscheinlich auf dich angewiesen,
oder? Oh, da freue ich mich
auf jeden Fall.
Oh, da freue ich
mich. Wo jetzt quasi in jeder Fachzeitschrift, wo man reinguckt, steht irgendwas mit KI drin. Jetzt stelle ich mir das bei so einer Plankostenrechnung ja so vor, ich habe ja meine Summen-Seilenliste, ich habe meine BWA. Ja. Kann dieses Eintragen nicht eine KI eigentlich übernehmen?
Ja, eigentlich schon. Ja, definitiv. Also allgemein im kompletten Büroprozess könnte KI so viel leisten. Ich glaube, die gesamte Branche, allgemein alle Softwareunternehmen sind noch weit hinterher. Ich habe am Wochenende ein faszinierendes und gleichzeitig erschreckendes Video von CT3003 gesehen, vom Jan Keno, wo er sich mit den neuen Google Gemini Live unterhält und mit ChatGPT unterhält. Und zwar nicht mit den normalen Sprachassistenten, sondern tatsächlich mit denen man Konversation betreibt. Weil da direkt die Verarbeitung mit dem Language-Modell zusammenhängt und das nicht drei separierte Teile sind. Da sind Gespräche entstanden. Endete damit, dass er ein Tablet und ein iPhone genommen hat und Gemini hat sich mit ChatGPT unterhalten. Vollkommen abstruse Situation, ja, wo man zwei elektronischen Geräten bei einem Gespräch zuhört. Wirkte noch ein bisschen wild, ein bisschen unrund, aber es war so ein Moment, wo ich dachte, krass, was schon geht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Angebot und mein System ist lernfähig, dann ist in der Regel sehr eindeutig, dass wenn ich eine Schottertragschicht baue, dass ich dann nachher irgendetwas drauf baue. Es gibt so etwas in Multiple Choice, ja, dynamische Baudaten. Aber ich muss mich durchklicken. Ich glaube, dass sowas heute intelligenter möglich ist. Aber es ist immer eine Frage der Kosten und Nutzen in der Entwicklung. Ja, weil sowas zu entwickeln ist vermutlich auch nicht ganz günstig. Ich denke einfach, dass KI in dem Bereich, wir kennen das aus dem Marketing, dass ich Texte vorschreibe und sage, schreib mir das bitte förmlicher, schreib es mir lustiger, schreib es mir bitte kompakter, formuliere es mehr aus, mehr verschachtelte Sätze und so weiter und habe am Ende drei Varianten, wo ich sagen kann, den nehme ich.
Hashtag Shownotes.
Bitte?
Shownotes, ja. Stehen manchmal auch so.
Ja, ich glaube, dass KI dort auch in der Planung, ja, wenn ich sage, hey, den Plan, den ich hier habe, die Skizze, kannst du mir den bitte mal hübsch machen, aber die Beetfläche am Hochbeet bitte etwas kleiner machen, die Treppe von 10 auf 8 Stufen bitte kürzen und den Höhenausgleich mit einer zweiten Terrasse abfangen. Ich glaube nicht, dass das heutzutage noch ein Riesenhexenwerk sein kann, muss oder müsste.
Kommt auf die KI an, ich bemerke, dass Leute, die das ausprobieren, nicht über diese Schwelle hinauskommen, die richtige KI zu benutzen, um sowas zu machen.
Also guck dir Unreal 5 Engine an, ja, wenn es da geht um Level-Design im Gamer-Bereich, wie weit KI mittlerweile ist, um lebensechte Realitäten, virtuelle Realitäten, automatisiert zu bauen, wo ich bestimmte Stellparameter habe und nachher bekomme ich eine Landschaft.
Ja.
Das ist verrückt, was da schon geht. Wie man das in der Planung jetzt weitermacht, ob das nur ein Teil der Planung ist, ob das auch in der Abrechnung ist, ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren schon noch, aber ich glaube, dass ich also definitiv noch in meiner beruflichen Karriere erleben werde, dass wir nicht mehr die Notwendigkeit haben, ein Angebot manuell erstellen zu müssen, sondern dass Systeme so clever geworden sind, dass sie das automatisiert können. Ob das jetzt in der Software implementiert ist oder ob das ein Whatever-Language-Model ist, dass das dann wieder füttert, ist ja erstmal eigentlich egal, ob das jetzt in der Software integriert ist oder ob es ein Modell ist, was oben drüber steht und dann alle anderen bedient, sei erstmal dahingestellt. Aber wenn man sich anguckt, wir hatten vorhin das Thema, wie viel Geld wir für Telefone ausgeben heutzutage. Also vor 20 Jahren, na 30 Jahre, da war ich im Jugendalter, hättest du mir vor 30 Jahren gesagt, dass ich mit so einem Gerät hier irgendwann rumrenne. Ich hätte gefragt, ob du ein Bein von mir haben möchtest, wenn du mir das jetzt heute gibst.
Also, auf jeden Fall, ja, es verändert sich schnell. Apropos verändert sich schnell, gute Überleitung, meine Güte.
Butterweich.
Vor 2 Jahren habe ich dich zum Abschluss gefragt, wo siehst du die Branche in den nächsten Jahren? Da ich diesen Einspiel am Anfang gut finde und es vielleicht in 2 Jahren wieder machen möchte, bräuchte ich von dir eine Einschätzung, was ist die größte Herausforderung in den nächsten 1-2 Jahren für den Gartenlandschaftsbau?
Die größte Herausforderung in den nächsten 2 Jahren für die Branche. Mhm. Sich in der Abwärtsspirale nicht mitreißen zu lassen, sondern rauszutreten aus solchen Mechanismen, aus solchen Prinzipien, aus solchen Wirtschaftskonstrukten, weil es alle so tun, und hinzugehen und zu sagen, ich mache das anders. Ich sehe was für mich in meiner Region, weil es gibt für mich nicht, eigentlich nicht mehr die Branche, weil es gibt so differenzierte Betriebe, wo jeder Betrieb wieder komplett anders funktioniert. Wenn du einen reinen Friedhofspflegebetrieb hast, der hat was ganz anderes vor der Brust als ein Hochqualitativer, der jedes Mal eine Viertelmillion im Garten verbaut. Das sind eigentlich zwei Paar Schuhe, die haben den gleichen Branchentitel draufstehen. Aber es sind zwei Betriebe, die eigentlich per Definition so gut wie nichts miteinander zu tun haben.
Ja gut, Friedhof und Galabau ist ja so per se getrennt.
Die größte Branche, also du hast gesagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist, vor dem nicht nur die Branche, sondern allgemein Menschen stehen, egal welcher Branche, nicht wieder weiter so zu machen, wie wir das die ganze Zeit immer gewohnt waren. Weil sich dafür einfach viel zu viele Aspekte, viel zu viele Parameter viel zu schnell drehen, sich erneuern, andere Parameter hinzukommen, manche komplett irrelevant werden. Und wenn ich da stehen bleibe, das Gefühl hatte ich schon vor 5 Jahren. Ich glaube, das ist schneller geworden.
Es wird ja sowieso alles schneller, ne? Und
ja.
Vielen hört man zum Beispiel bei dieser KI. Ich wäre jetzt auch ganz froh, wenn die Entwicklung stoppt, ne? Tobi lacht, weil er es gesagt hat. Also genau, diese Offenheit, ne? Diese neuen Technologien gegenüber.
Ja. Also sich vor allem auch mit neuen Technologien zu beschäftigen. Ich glaube, bei KI, wenn man das jetzt als exemplarisches Beispiel nimmt, da stecken auch sehr viele sozial-ethische Fragen beispielsweise hinter, wo sich heute noch keiner so richtig Gedanken drüber macht. Was darf eine KI alles? Was darf ich alles mit einer KI? Steht KI in Zukunft unter Arbeitsschutz? Haben die sowas wie Arbeitsrecht?
Ja, es gibt ja auch viele KIs, die ja schon
4-Tage-Woche haben
beschränkt werden. Die KI braucht ja keine, ist ja das, ne? KI braucht keine Pause. Ich habe mal so ein Video gesehen, ich glaube, das war vom Boston Dynamics oder so, ein Roboter in der Produktion und dann ging es darum, der hat die ganze Zeit gearbeitet, 72 Stunden am Stück und dann irgendwann schlapp gemacht, ne? Ja.
Der Atlas.
Ich weiß nicht, das war ein Roboter, der irgendwas sortiert hat. Ich weiß nicht, das war nicht diese Militärroboter nicht. Also ein Roboter, der irgendwas sortiert hat, Pakete oder so.
Der Zweirädrige mit der langen Nase, der aussieht wie so ein Vogel, der immer was pickt.
Nee, nein.
Ich weiß auch nicht, wie er heißt.
Genau, aber
glaube einfach, dass dass Veränderung etwas Gutes ist. Und wenn ich Veränderung zulasse, in meinem Betrieb, bei mir, bei Menschen, im Umfeld, strukturell, politisch, organisatorisch, dann bin ich schon auf einem gar nicht, glaube ich, so ganz falschen Weg.
Aber wir sind ja sehr konservativ in unserer Branche. Also der Durchschnitt schon. Und das ist ja eigentlich genau ein Gegensatz dazu.
Das hat aber noch was mit der Altersstruktur zu tun. Die Menschen, die ich kennenlerne, die, ich würde mal sagen, 35, 40 abwärts sind, sind häufig sehr innovativ geprägt. Je jünger ich Mensch oder Menschen, die ich kennenlerne, sind in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, umso innovativer, je jünger sie sind.
Und was wäre jetzt für dich persönlich? Was so, nächsten 2 Jahre steht bei dir was an? Wo siehst du dich? Geile Lebenslauffrage, ne?
Wo ich mich persönlich sehe?
Ja.
Also mit dem, was ich gerade tue, bin ich sehr glücklich. Auch das entwickelt sich permanent weiter, wie wir vorhin hatten, wie haben sich die Arbeiten und die Zusammenarbeiten mit Betrieben verändert. Aber es macht mir sehr viel Freude, Menschen dabei behilflich sein zu dürfen, dass sie besser werden in dem, was sie tun. Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, an mir wäre vermutlich guter Lehrer verloren gegangen. Ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Ich teile mein Wissen gerne. Und wenn Betriebe am Ende besser werden in dem, was sie tun und dadurch auch gleichzeitig mehr Freude an dem haben, was sie tun, mehr Spaß haben an dem, was sie tun, dann kann das der Branche nur gut tun. Und das ist dann auch ein bisschen ein Mittel zum Selbstzweck, ja, so wie die Zahlenwerkstatt mal entstanden ist. Die Zahlenwerkstatt ist ja kein Mittel zum Selbstzweck oder eine selbsterfüllende Prophezeiung an der Stelle, sondern dass wir als Dataflor gesehen haben, hey, der Branche würde es vermutlich gut tun. Nicht, dass ich jetzt die Branche auf links krempel, da gibt es ganz andere Player, ja, wie beispielsweise Kuhlmann und Meinen, die viel, viel mehr Kontakte haben an der Stelle. Aber auch das, was die tun, finde ich genauso wertvoll. Ja, ich sehe das so, dass die Betriebe, wenn sie weitermachen wollen mit dem, was sie tun, müssen sie sich bewegen. Und wenn ich das weitermachen darf, dann freue ich mich darauf.
Ich hatte ja mal einen Anruf, da hat einer, den du beraten hast, mich angerufen und gesagt, der darf auf keinen Fall bei mir in der Region nochmal eine Planung machen. Ich dachte, oh Gott, was ist jetzt passiert?
Ja, habe ich auch gedacht, was habe ich jetzt verbrochen?
Genau, und der nächste Satz war ja, das war so gut, ich möchte nicht, dass alle anderen meine Zahlen, die Zahlen auch so gut kennen, wie ich meine. Genau, also das war so ein Highlight-Anruf irgendwie. Ne?
Ja, tatsächlich auch war es für mich eines der Highlight-Feedbacks. Danke dafür, also erstmal an dich, dass du es weitergegeben hast und natürlich auch den sendenden Menschen. Ich sage in den Gesprächen mit Betrieben immer, meine Definition, wann ich meinen Job sehr gut gemacht habe, ist, wenn ihr mich nachher nicht mehr braucht. Und ich glaube, das unterscheidet meine Art von der Beratung von manchen anderen Beratungsinstituten oder Unternehmen, weil das Unternehmensgeschäftsmodell die Beratung ist. Dataflores Unternehmensmodell ist nicht die Beratung. Deswegen haben wir damals auch gesagt, hey, wir sourcen das nicht aus, sondern es bleibt bei Dataflore. Interessenkonflikt, eventuell Informationsweitergabe, vertraglich auszuschließen etc., anderes Thema, aber zu sagen, hey, wir machen das bei uns, weil wir einen Mehrwert für die Betriebe sehen. Ich bin meinem Arbeitgeber, unserem Arbeitgeber immer noch sehr dankbar dafür, dass man mir diese Spielwiese der Zahlenwerkstatt ermöglicht hat. Und das Feedback von den Betrieben ist gut. Also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer sich mal beschwert hat.
Melden sich dann nicht.
Vielleicht. Aber die Tatsache, dass Betriebe wiederkommen, um halt eben mit weniger Zeitaufwand nochmal was zu tätigen. Ich freue mich immer, wenn Betriebe nochmal sich melden.
Wir haben eine so eine beliebte Abschlussfrage. Die stellen wir dir jetzt auch.
Haben wir Alexander noch nicht gestellt, ne?
Haben wir noch nicht. Ne, vor 2 Jahren hatten wir die noch nicht. Die ist neu. Ja. Also, stell dir vor, kennst du die Abschlussfrage?
Nein.
Okay, wir haben...
Treue Hörer unseres Podcasts.
Alexander, du kennst die Deka Gallerbau, die Fachzeitschrift vom Ulmer Verlag?
Ja.
Ja. Und wir wollen von dir etwas Imagination an der Stelle. Stell dir vor, du hast in dieser Zeitschrift eine Doppelseite,
ja,
die du mit einem Slogan, mit einem Spruch, mit einer Aussage von dir in ganz großen Buchstaben auf beiden Seiten abdrucken kannst. Das soll eine Botschaft quasi sein für alle Personen, die diese Zeitschrift lesen. Was würdest du draufschreiben?
Auf die Doppelseite als kurzer Slogan, was meine wichtigste Message wäre, die ich der gesamten Branche auf diesen 2 Seiten geben möchte.
Richtig wiederholt, ja. Genau.
Das wertvollste Kapital eurer Betriebe sind eure Menschen.
Oh, schön.
Gut, Schlusswort.
Danke. Danke, dass wir hier bei dir sein durften.
Danke, dass ihr da wart.
Gerne, gerne.
Vollkommen ungewohnt.
Jetzt trinken wir noch einen Kaffee, glaube ich.
Ne? Ja, und da ist noch ein Brötchen, habe ich gehört.
Ah ja, sehr gut.
War sehr ungewohnt, euch in die Augen schauen zu können dabei.
Schön.
Ja, fand ich auch.
Ja.
Danke. Das
wiederholen wir.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
3. Mal hatten wir noch keinen, oder? Doch, wir hatten schon mit...
Wen hatten wir zum 3. Mal?
Noch nicht, aber die Folge kommt bald. Haben wir 3 Folgen schon.
Ach so, ja.
Ja.
Okay, aber weil wir in einer... Egal.
Ja.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ich fühle mich geehrt. Danke sehr.
Gerne, gerne.
Danke euch.
Ciao, ciao, ciao.
Tschüss zusammen.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflore.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflore.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.